Ja, guten Morgen, Gemeinde, Freie Christengemeinde Darmstadt. Wir wohnen nicht weit weg und haben doch so wenig Berührung. Gut, ein paar wenige von euch sehe ich. Richard ist mein Nachbar, unser Nachbar in Erzhausen. Von der Roswitha hören wir auch ab und zu mal. Barbara hat uns mal in Frankfurt besucht in der Gemeinde. Ich war, glaube ich, vor 17 Jahren das letzte Mal da. Damals noch in der Dieselstraße. Proper voller Raum. 2005 zur Einsetzung von Alexander Schwarz. Lang, lang ist es her. So vergeht die Zeit, ja? Und dann gehen die Jahre ins Land und du wirst älter und irgendwann stellst du fest, du bist alt geworden. Ich habe es letzte Woche wieder gemerkt, ich war unterwegs zu einem Arzttermin in Frankfurt in der U-Bahn, proppe voll. Und als sie anfuhr, ich hatte noch keinen Halt gefunden, habe so ein bisschen gewankt. Da ist eine junge Frau aufgestanden und hat mir einen Platz angeboten. Ich habe gesagt, nein, kein Problem, wenn ich mich hier festhalte, ist alles gut. Zu Beginn von Corona haben wir es auch gemerkt. Als der Lockdown kam, hat unsere große Tochter ganz besorgt angerufen, soll ich jetzt für euch einkaufen? Sag, Jenny, also so alt sind wir jetzt nur auch wieder. Wir können noch selber Auto fahren und einkaufen. Ja, ich dachte ja nur, weil ihr ja doch auch Risikogruppe seid. Also, ich gehöre zur Risikogruppe. Ich bin gefährdet und kann gefährden. Heute Morgen will ich gefährden. Wie kann das passieren? Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, heißt das mal. Und es sind noch andere Wirkungen. Das Wort Gottes will dir nahe kommen. Wenn wir so um uns schauen heute Morgen, ja, die Reihen sind Licht. Trotzdem ist das nur die eine Seite der Wahrheit. Wir sind wenige und haben vielleicht eher geguckt, wer ist heute nicht da. Das darf uns nicht irritieren, weil die andere Seite heißt, Gott ist da. Jesus ist da. Und das verändert alles. Wenn Jesus sagt, ich bin da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da ist er mit seiner ganzen Kraft da. Da sagt er nicht, ach, heute sind es wenige, heute lasse ich mal was daheim von der Power oder von der Gnade oder von meiner Bereitschaft, denen sie zu nähren, sie zu trösten, ihnen Gutes zu tun, sie aufzurichten. Gott ist da mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Paket von all dem, was er den Menschen, die er liebt, zu geben hat. Amen. Und deswegen dürfen wir ganz entspannt sein und sagen, ja, du bist da, wir halten unsere Herzen hin. Halleluja. Habt ihr am Montag Fernseher geschaut? Wer hat am Montagmittag die Trauerfeierlichkeiten aus London gesehen? Doch ein paar, ja, nur Mut, ich hab's auch gesehen. Hey, ich habe mich sowas von gefreut. 4 Milliarden Menschen haben dieses Live-Geschehen mitverfolgt. 4 Milliarden, die Hälfte der Weltbevölkerung. Und ich habe mich gefreut, nicht weil die Regentschaft von der Queen Elizabeth zu Ende ist. Auch nicht wegen der vielen Prominenz, die es da zu sehen gab. Für viele war das ja sehr anstrengend, ja. Wenn da die Kameras auf dich gerichtet sind und jede Bewegung festhalten und jede Regung festhalten und du weißt genau, in den nächsten Tagen und Wochen geht's wieder durch die Klatschpresse. Warum hat der da gezwinkert? Was hat sie ihm ins Ohr geflüstert? Warum hat der einen Meter Abstand gelassen zu seiner Frau und warum haben die anderen Händchen gehalten? Und also die hatten richtig Stress teilweise, ja. Deswegen habe ich mich aber nicht gefreut. Ich habe mich gefreut, weil über den ganzen Tag hinweg in Gottesdienst und Andacht immer wieder Wort Gottes vorgelesen wurde. Das Wort Gottes. Und ganz besonders habe ich mich gefreut über diese Lesung von 1. Korinther 15. Die Generalsekretärin vom Commonwealth, die Patricia Janet Scotland, so heißt sie, ich habe es bis dahin auch nicht gewusst, ja, mit sonorer Stimme sehr betont vorgelesen hat. 1. Korinther 15. Von der Auferstehung, von der Hoffnung auf die Auferstehung, vom ewigen Leben, von der letzten Verantwortlichkeit eines Menschen vor Gott und eben von dieser Hoffnung, die durchträgt und durchtragen soll durch alle Wirrnisse und durch alle Unsicherheiten. 4 Milliarden Menschen haben das gehört. So kann man sagen, okay, sie haben es gehört. Wisst ihr, ich glaube, dass das Wort Gottes Wirkung hat. Und Gott kann dieses Ereignis nutzen, um sein Wort lebendig zu machen. Es zum Hammer werden zu lassen. Zum Trostwort werden zu lassen. Zur Herausforderung, zur Mahnung und zur frohen Botschaft. Komm, überlass dich mir. Ich bin sicher, das wird Wirkung haben. Auch wahrscheinlich kriegen wir nicht viel mit davon, aber ich bin sicher, Gott hat sein Wort und macht sein Wort lebendig. Und das will er hier doch auch, sonst bleibt es nur toter Buchstabe. Ja, vieles ist geschehen, vieles passiert im engeren Umfeld, im größeren Kontext, national, global. Ich habe die Woche mit meiner Mutter telefoniert, sie sagt, sie mag gar keine Nachrichten mehr schauen. Immer dieses, nur noch Krieg und nur noch Unsicherheit und Aufregung. Und ich muss sagen, vielen geht es ähnlich. Geht es dir auch so manchmal? So sagst du, Mensch, nicht schon wieder. Ich habe mich gefragt, welche Wirkung haben die Ereignisse in unserer Zeit, in unserer Welt auf uns? Was macht es mit uns? Und welche Wirkung hat das auf den Himmel? Wie fühlt unser Vater im Himmel angesichts der Katastrophen, der Tragödien in unserer Welt? Das ist dieser unselige Krieg in der Ukraine. Da kriegt man mit, wie Afghanistan so mitten im Aufblühen war und jetzt wieder runtergewirtschaftet wird durch Taliban-Terror, die Flut in Pakistan. Zig Millionen sind ohne Unterkunft, haben ihre Häuser verloren. Viele haben ihr Leben verloren. Die Unruhen im Iran, ganz aktuell. Ein Volk geht auf die Straße. Menschen sterben. Und nicht zu vergessen, die vielen Millionen Flüchtlinge, die gerade heute unterwegs sind. Ohne Heimat. Vertrieben und auf der Suche nach einem Ort, wo sie Frieden finden. Wo bleibt Gott? Aufgedrückt. Wie sieht er diese Nöte an? Entfremdung, Hetze, Hass, Gewalt, Ichbezogenheit, Zerbruch von Werten, Zerbruch von Moral, Zerbruch von Familien, Unterdrückung, Ausgrenzung. Diese Preisspirale. Leute werden durch unsere Not reicher, die wachsende Armut. Und wie empfindet er, wenn er an seine Gemeinde denkt? Weltweit. Dieses zerteilt. Der Levi hat das alles im Griff da oben. Wie fühlt das Herz Gottes bei diesen Themen? Kann man dem allmächtigen Gott, von dem wir gerade gesungen haben, überhaupt so etwas wie menschliche Regungen zusprechen? Empfindet Gott Gefühle? Was für eine Vorstellung, darf man das überhaupt denken? Ein weinender Gott, ein heulender Heiland. Muss Gott nicht allmächtig sein? Allwissend? Ja, irgendwie heilig und unnahbar? So auf Distanz? In der Antike, in der griechischen Welt ist das unvorstellbar. Weinender Gott, kann nicht sein. Im Islam auch. Allah ist allwissend, allherrschend. Man muss sich ihm unterordnen und sich ihm bedingungslos unterwerfen. Auch im Hinduismus kennt diesen Buddha. Lächelnd, mit verschränkten Armen blickt er umher, völlig unberührt vom Elend in der Welt. Ganz anders die Bibel. Sie stellt uns einen mitfühlenden Gott dar, einen menschenfreundlichen. Er thront nicht gleichgültig über allem, sondern lässt sich ans Kreuz schlagen. Er zeigt sich mal gütig, mal streng, er kann zornig sein, das dürfen wir nicht ausblenden. Und doch so liebevoll. Er brennt vor Leidenschaft und Erbarmen. Unser Schöpfer, Gott, der Herr des ganzen Universums, zeigt Herz. Und in der Bibel finden wir an vielen Stellen so Hinweise darauf. Gerade beim Propheten Jeremia ist mir das aufgefallen. Er zeigt uns diese so andere Seite Gottes. In Jeremia Kapitel 14, Vers 17 heißt es, dieses Wort sollst du zu ihnen sagen, mich zu seinem Volk. Nacht und Tag fließen meine Augen von Tränen und kommen nicht zur Ruhe. Nacht und Tag Tränen bei Gott. Ich habe die Predigt überschrieben, Levi hat es schon notiert. Wenn der König Trauer trägt, und ich will das betonen und euch zusprechen, wir haben es mit einem leidenschaftlichen Gott zu tun. Kein kalter Herrscher, kein nüchterner Despot, sondern ein leidenschaftlicher, liebender, ein sich erbarmender Gott. Und er ist hier mit seinem ganzen Erbarmen. In Jesus hat er sich zu erkennen gegeben. In Jesus sehen wir den liebenden Vater und auch den, ja, das Erbarmen in seinem Herzen. Hebräer 1, Vers 3 heißt es mal, dass Jesus der Abdruck seines Wesens ist. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und im Lukas Kapitel 19 ist uns eine Geschichte, eine kurze Begebenheit überliefert und die lese ich vor von Vers 41. Da heißt es, als er, Jesus, näher kam und die Stadt, Klammer Jerusalem, sah, weinte er über sie und sagte, wenn du doch auch an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Die Bibel ist auch ein Buch der Tränen. Wenn du sie liest, dann siehst du das, dass viele Menschen in der Bibel weinen. Und du begegnest auch dem weinenden Herrn. Jesus weint am Grab seines Freundes Lazarus, Johannes 11. In manchen Situationen ist er tief bewegt. Und der Text in Lukas 19, der berichtet von dieser Bewegung im Herzen von Jesus. Wir müssen uns das mal vorstellen. Da war Trubel, da hatte kurz vorher hatte einen wunderbaren Empfang erlebt. Menschen hatten Palmzweige von den Bäumen gerissen und gejubelt. Hosianna! Hosianna! Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und ich glaube, dass nicht wenige Freudentränen in den Augen hatten, weil sie ihre Sehnsucht nach dem Kommen des Messias schon erfüllt gesehen haben, jetzt kommt der Messias. Alles jubelt, alles tanzt. Die ganze Stadt ist voller Aufregung und Jesus schaut auf seine geliebte Stadt und es überkommt in diese tiefe Trauer. Wir waren im Frühjahr zum wiederholten Mal in Israel und wir hatten ein Quartier auf dem Ölberg gegenüber der Altstadt. Ihr wisst, Altstadt, Felsendom, Kidrontal, Ölberg. Dort oben ist ein Gästehaus von der Church of God, hatten wir eine wunderbare Zeit. Nicht weit von diesem Gästehaus steht eine kleine Franziskanerkapelle, die heißt Dominus Flevit, lateinisch, der Herr weinte. Ist noch gar nicht so alt, 1955 erbaut, nach den Plänen von Antonio Barluzzi. Sie soll erinnern an die Trauer von Jesus, weil er die Zerstörung von Jerusalem vorausgesehen hat. Und genau von dieser Stelle aus, wo die Kapelle steht, soll Jesus auf die Stadt geschaut und geweint haben. Und wenn man da drinnen steht, schaut man zum ersten Mal zum Fenster raus. Und dann, wenn man hochschaut, sieht man, dass die Decke eine einzigartige Form hat. Die Kuppel hat die Form einer Träne. Also architektonisch absolut reizvoll, ja. Und auch ganz untypisch ist die Ausrichtung nach Westen hin. Und wenn man hinter dem Altar, ist ein großes, dieses halbrunde Fenster, Sprossenfenster, das kennen viele von irgendwelchen Kalenderchen. Wenn man da durchschaut, sieht man direkt auf die Altstadt rüber mit dem Felsenturm. Und wer das mal gesehen hat, der wird das nicht mehr vergessen, weil es so eindrücklich ist. Und Jesus hat genau diesen Anblick gehabt, ohne Felsenturm natürlich, gell? Aber er sieht die Stadt und er weint. Der Name Jerusalem bedeutet übersetzt Anblick des Friedens. Offensichtlich sieht Jesus hier alles andere als Frieden. Er sieht hinter das bunte Treiben. Und was er sieht, das treibt ihm die Tränen in die Augen. Jerusalem ist ja durch die Jahrhunderte hindurch bis heute eine zerrissene Stadt. Es gibt einen westlichen und einen östlichen Teil, voller Krieg, Blutvergießen, auch heute immer wieder Anschläge. Und ihre eigentliche Berufung und Identität liegt noch in Trümmern. Das wird erst wieder hergestellt werden, wenn der Herr Jesus kommt und den Ölberg spaltet und Jerusalem zum Zentrum der Anbetung wird. Dann wird diese Stadt wieder hineinkommen und wird tatsächlich einen Anblick des Friedens bieten. Aber damals war es nicht so weit. Heute ist es auch noch nicht so weit. Jesus schaut dahin und er weint. Ich frage mich, was würde Jesus sehen, wenn er heute uns an. Wäre das für ihn ein Anblick des Friedens? Oder würde er weinen? Was sieht er in unserer Welt? Ich habe schon ein bisschen was gesagt, Streit, Hass, Unfrieden. Könnte Jesus seine Tränen zurückhalten angesichts der geistlichen Ruinen, die von einer früheren Blütezeit träumen, der geistlichen Knochenfelder, wo mal Leben war und Kraft und Ausdruck von Autorität, die verloren gegangen ist. Was wird Jesus sehen? Er wollte sich doch verherrlichen. Gott will sich immer verherrlichen. Aber menschlicher Stolz, Machbarkeitswahn, Rücksichtslosigkeit legen doch immer wieder sein Werk vielerorts in Trümmer. Der König trauert. Und in seinen Tränen, da entlädt sich der ganze Schmerz über unsere Welt. Jesus weint zuerst mal über uns. Jesus weint über uns, über die Menschen. Da sieht Jesus hinein in mein Herz. Er sieht die Schatten, er sieht die dunklen Seiten meines Lebens, die Brüche, die Gebundenheiten, die ich so gern vor den anderen verstecke. Er sieht zerstörte Gemeinschaft, er sieht kaputte Ehen, Familien ohne Fundament, ohne Halt. Jesus sieht Schmerzen, Einsamkeit, Enttäuschung. Er sieht Verzweiflung. Wie soll das noch werden? Er sieht Krankheit, Ängste, Hoffnungslosigkeit. Er sieht auch Heuchelei und Gleichgültigkeit und Lauheit. Was macht er jetzt? Spricht er jetzt sein Urteil? Sagt er sich los von dem kläglich Gescheiterten? Oder sagt er, reißt euch mal zusammen. Es geht um mehr. Außerdem hätte es noch schlimmer werden können. Nein. Wie reagiert Jesus? Er schaut hin. Und er weint. Woher kommt denn all die Not, all die Traurigkeit, all das Elend? Wir können nicht leugnen, in vielen Fällen ist es einfach, weil wir der Sünde zu viel Raum geben in unserem Leben, in unserem Miteinander. Ist es nicht so? Und dazu kommt noch, dass viel Schmerz und viel Zerstörung an unserem Leben nagen, weil andere permanent schuldig werden an uns. Da ist so viel Egoismus, so viel Lüge und Betrug, so viel Ohnmacht. Und mancher fragt, Gott, wie konntest du das zulassen? Warum passiert mir das ständig? Warum ist das so, wie es ist? Du hättest doch anders machen können. Gott klammert unsere Verantwortlichkeit nie aus. Muss es so weit kommen? Was sagt Jesus, als er auf Jerusalem schaut und seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann? Wir hatten es gelesen. Wenn du doch erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Da war eine Zeit, da wäre alles möglich gewesen, wenn du umgekehrt wärst, wenn du beherzt zugegriffen hättest. Wenn du ganze Sache gemacht hättest, du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt und hast die Gnade vertan. Dieser Vers 44, du hast Gnade nicht erkannt, übersetzt der Luther, du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt. Das ist ein altes Wort, Heimsuchung. Gott sucht heim, er sucht auf, er ist auf der Suche. Das ist auch Kennzeichen von der Mission von Jesus. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du sagst, Moment mal, warum soll Gott etwas suchen? Er ist doch allwissend. Der weiß doch, wo jeder ist. Der weiß doch, wo alles ist. Also, ich bin oft auf der Suche. Daheim, ich leg was hin und find's nicht mehr. Aber Gott ist ja nicht so schusselig wie ich. Was sucht Gott denn genau? Er sucht ja nicht nur den Verlorenen, den er retten will. Auch unter den Geretteten sucht er. Er sucht Anbeter. Ihr kennt alle die Stelle, Johannes 4,23. Die Stunde wird kommen und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Anbetung in Wahrheit und Geist, das meint mehr als nur ein paar fröhliche Lieder zu singen. Dazu braucht es eine ganz tiefe Verbindung im Geist. Und dazu braucht es geöffnete Augen für die Realität der geistlichen Welt. Was sucht Gott noch? Markante Stelle im Alten Testament, 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig an denen zu erweisen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Gott sucht Menschen, die sich gern auf ihn einlassen und die er gebraucht in seinem Werk, in ihrer ganzen Bedürftigkeit und trotz Verletzung und trotz Rückschlägen. Er ist der Suchende. Gott klopft an. Er klopft bei uns an. Du fragst ja, womit klopft er an? Du, jedes Versagen, jede Krankheit, jedes Leiden kann ein Klopfzeichen von Gott sein. Auch jeder Sieg und jeder Segen. Im Römerbrief heißt es ja mal, seine Güte leitet uns zur Umkehr. Wie reagierst du, wenn Gott so bei dir anklopft? Leugnest du die Bedürftigkeit? Verdrängst du das momentane Erleben? Kämpfst du aus eigener Kraft, um die Umstände zu ändern? Hey, wenn Gott uns nahe kommt, darf man nicht dicht machen. Es gibt doch nichts Besseres, wenn er sagt, ich bin hier mit Gnade. Ich kenne dich, ich leide mit dir, aber du, ich habe einen Ausweg für euch. Da gibt's Hoffnung, da kommt ein Morgen. Im Moment mag vieles in Trümmern liegen, aber da ist eine neue Blüte. Bleibt dran. Helft mit aussehen. Eine ganz moderne Übersetzung von Vers 44 heißt, du hast den Augenblick blind verkannt, durch den das Heil bei dir hätte einziehen können. Wie hat es denn so weit kommen können? Was hat denn die Elite damals, die frommen Leute, abgehalten, sich dem Evangelium zu öffnen? Ich habe beim Klaus Berger, ein evangelischer Theologe, der hat drei Dinge identifiziert, die damals wie heute so große Hindernisse sind. Er sagt, erstens, es sind die Türme der Macht. Wir sind die Entscheider. Wir haben die Kontrolle. Wir haben alles im Griff und wir brauchen keinen Helfer. Wir brauchen keinen Erlöser. Wir bauen unser eigenes Reich. Türme der Macht. Als zweites nennt er die Tempel des Wissens. Wir wissen ja alles über die Welt, über uns, über Gott. Wir haben ein stimmiges Bild, auch über geistliche Themen. Und wenn Gott eben nicht reinpasst, dann muss er außen vor bleiben. Tempel des Wissens. Und als drittes sagt er, die Tore des Reichtums. Es geht uns so gut, dass ein Gott auf Dauer eher lästig ist, der uns ständig unsere Bedürftigkeit vor Augen hält. Ja, das Kreuz ist tatsächlich eine Torheit für viele, die verloren gehen, auch heute. Das sind die Knackpunkte. Unsere Türme, unsere Tempel, unsere Tore. Da ist dieser tief im Herzen verwurzelte Stolz und dieser Hang zur Kontrolle. Ich muss das alles überschauen, ich muss das alles steuern, ich darf da keinen anderen ranlassen. Da ist die Sicherheit, mit der ich mich beruhige, weil ich meine, ich wüsste ja alles. Und was ich nicht weiß, das schlage ich nach bei Google. So witzig, auch bei uns zu Hause. Hey, jetzt sind wir schon Mitte 60, ja, und wenn beim Essen oder beim Gespräch oder abends, wenn wir zusammensitzen, wenn wir irgendwas nicht wissen, meine Lydia, sofort, ich google. Und dann, hey, dauert nicht lang, dann sagt sie uns die Antwort. Hey, diese Verfügbarkeit kann auch ein Fluch sein, wisst ihr? Muss auch mal sagen können, hey, das weiß ich nicht. Und es macht mich jetzt nicht nervös, wenn ich es nicht weiß. Ich weiß es einfach nicht. Dazu kommt hier die Unabhängigkeit, in der wir uns wähnen, wegen unserer materiellen Güter. Ab und zu werden wir konfrontiert, und ich glaube, das ist auch ein Werkzeug von Gott, wenn Menschen, die all ihre Habseligkeiten beraubt sind, herkommen in unser reiches Land. Und da stellt sich bei uns die Frage, was machen wir? Sind wir zu helfen? Können wir teilen? Oder geben wir Almosen? Ich habe echt Hochachtung vor Menschen, die ihre Häuser geöffnet haben und Familien, Flüchtlingsfamilien aufgenommen haben. Und das tut den Leuten gut. Wisst ihr, die Flüchtlinge, die jetzt in unserem Land sind oder die schon vor 10 Jahren gekommen sind, ja, die spüren auch, mit welcher Haltung man ihnen hilft. Da hast du was, nimm's und lass mich in Ruhe. Oder ob man sich tatsächlich müht. Da müssen wir nicht nur einen Geldbeutel aufmachen, da müssen wir unsere Herzen aufmachen. Und ich habe gesehen, wie Menschen aufblühen können, vor 8 Jahren aus dem Iran gekommen. Ja, wenn wir sie einladen und wir sagen, du komm, wir essen zusammen. Ja, wir wollen Leben teilen, das ist unser Auftrag. Wir teilen unser Leben. Da blühen sie auf und da fassen sie Vertrauen. Und vor ein paar Jahren haben sich da bei uns in der Gemeinde echt jede Menge bekehrt, weil da wird das Wort zur Tat und da wirkt der Geist Gottes mit Autorität. Wo das nicht da ist, da weint Jesus. Tränen. Jesus weint über uns. Im Himmel herrscht echte Trauer und Betroffenheit angesichts unserer Verlorenheit. Und nun ist es ja nicht so, dass damit alles vorbei wäre, dass Gottes Rettungsplan gescheitert wäre. Jesus geht auch nicht in den Himmel zurück und überlässt dieses verstockte Volk sich selbst. Jesus geht nicht vorbei, wenn Menschen dicht machen. Er sagt nicht, schau halt, wie du selber klarkommst. Wer das glaubt, der kennt seine Bibel nicht. Jesus ist trotz Ablehnung, trotz Unverstandensein den Weg gegangen bis zum bitteren Ende. Jesus weint über uns. Jesus weint, ein kurzer zweiter Punkt, auch für uns. Er nimmt unser Versagen, unseren Stolz, unseren Egoismus und alles andere, was uns trennt von Gott, er nimmt es mit ans Kreuz. Das ist die Passion, seine Mission, sein Leiden. Schau auf das Kreuz. Nicht nur Blut rinnt über sein Gesicht, sondern auch Tränen. Seine Tränen vergossen für dich, sein Blut vergossen für dich und für mich und für jeden Menschen auf dieser Welt. Jesaja 53 ist so eindrücklich. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Er war zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Du fühlst dich verlassen. Jesus hat deine Verlassenheit getragen. Du leidest unter Schuld und Sühne. Jesus hat deine Schuld getragen. Du leidest unter Schmerz. Jesus hat auch deine Schmerzen getragen. Er hat deine Verlassenheit zu seiner Verlassenheit gemacht. Deine Schuld zu seiner Schuld und deinen Schmerz zu seinem Schmerz. Das ist Gott. Siehe, dein Gott. Ein Gott der Tränen, der Vergebung und des Erbarmens. Gott weint über uns, Er weint für uns und drittes noch, er weint auch in uns. Das hört sich erstmal komisch an. Wie komme ich denn dazu? Es ist schon 2 Jahre her, da hatte ich in einem Gottesdienst, hatten wir schon fast abgeschlossen, und da saß da unter der Empore in Frankfurt saß ein Mann und war ganz in sich versunken, und ich habe gesehen, dem rinnen die Tränen über die Augen. Und es ist auch nicht so meine Art, da schnell hinzugehen, aber ich hatte so einen Eindruck. Ich bin hingegangen und hatte den Eindruck, der weint um seine Kinder. Und ich bin hin und habe ihm so die Hand auf die Schulter gelegt und habe so gebetet, eben in diese Richtung. Und nach meinem Amen hat er mich erstaunt angeschaut und gesagt, hey, woher weißt du? Sag ich, du, Gott hat mir das gezeigt. Und da hat er mir sein Herz ausgeschüttet. Er ist schon lange Christ, aber seine Kinder wollen von der Nachfolge nichts wissen. Die belächeln ihn, ja, die spötteln über ihn. Die meinen, sie wüssten es besser. Und das, er sagt, ich bete jeden Tag, aber in den letzten Wochen ist mir das so zur Last geworden, die Verlorenheit meiner Kinder. Er sagte, ich habe den Eindruck, es ist eine Last von Gott, die ich hier trage. Ich habe den Eindruck, es seien die Tränen Gottes, die ich weine. Gott weint auch in uns. Als Kinder Gottes, als Gerettete leiden wir ja in vielfacher Weise. Wir leiden in Anfechtungen, in Versuchungen, in Konflikten. Wir leiden unter schwierigen Umständen, unter der Last der Sünde. Wir können auch mal leiden als Zeugen und als Märtyrer. Das gehört auch zur Nachfolge dazu. Und manchmal treibt uns auch die Not um Menschen, die noch nicht gerettet sind. Das treibt uns ins Gebet. Und wir weinen darüber. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich manchmal in uns weint und dass unsere Tränen eigentlich seine Tränen sind. Ich weine ja manchmal auch. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so sentimental, aber manchmal kommen mir auch die Tränen, wenn ich an bestimmte Menschen denke oder bestimmte Situationen innerlich vor Augen habe. Manchmal beim Autofahren ist es mir höchst peinlich, ja. Aber dann will ich mich nicht schämen. Sondern wenn das kommt, dann will ich das begreifen als ein geistliches Geschehen und sagen, Gott, damit drückst du jetzt deine Not aus. Und dann kann ich anfangen zu beten. Und ich denke, das sind sehr kostbare Momente für mich. Da fühle ich mich sehr eng verbunden mit meinem Herrn. Der Apostel Paulus schreibt ja auch mal davon, er hat es die Gemeinschaft seiner Leiden genannt. Wenn wir so ganz eng verbunden sind mit Jesus und mit ihm mitleiden. Aber das ist ein Geheimnis nur für Eingeweihte und für enge Vertraute von Jesus. Gott weint über uns, er weint für uns, er weint durch uns. Was machen wir jetzt damit? Was können wir mitnehmen? Wir sollen, das ist mein Eindruck für euch, wir sollen diesem Erbarmen Gottes in uns Raum geben. Könnt ihr nach vorne kommen? Kolosser 3, Vers 12 heißt es mal, zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen an. Kolosser 3, Vers 12. Dieses herzliche Erbarmen, wörtlich Mitleid aus den Eingeweiden heraus. An anderer Stelle in Matthäus 9 hat Jesus mal dieses herzliche Erbarmen, und da heißt es, er ist innerlich bewegt. Es dreht ihm die Eingeweide um. Ein starkes Mitempfinden, starke körperliche Reaktionen. Das kennen wir. Eine Sache schlägt uns auf den Magen oder es zieht unser Innerstes zusammen. Es geht mir an die Nieren, es schnürt mir den Hals zu. Oder auch es treibt mir die Tränen in die Augen. Unser Körper kann auch etwas ausdrücken von der Not. Und wir können natürlich jammern und können die Umstände und die Zustände in der Welt und auch in der Gemeinde kritisieren. Wir könnten auch irgendwelche Schuldigen suchen und sie verurteilen oder aus Frust alles hinschmeißen. Das würde auch jeder verstehen, ja. Aber würde es etwas ändern an den Umständen? Würde es etwas verbessern? Sag selbst. Wir können aber auch zulassen, Ja, ich glaube, wir sollten darum ringen, dass Erbarmen direkt aus dem Herzen Gottes zu uns fließt und in uns wachsen kann und dass seine Not zu unserer Not wird und dass seine Tränen in uns beginnen zu fließen. Als verantwortliche Menschen vor Gott dürfen wir nicht den Schaden verurteilen, sondern wir sind aufgerufen, in den Riss zu treten. Gottes Not. Es sind so wenige da, die in den Riss treten. Ich glaube, das sind die rechten Fürbitter, die nicht nur die eigene Not vor Gott bewegen, sondern bewegt sind über die Not der anderen. Solche Beter beten nicht aus der Distanz, sondern sie kommen dem Menschen nahe, um diese ringen. Und genau das braucht auch unsere Welt, echte Anteilnahme aus tiefstem Herzen. Ich bin sicher, so intensiv hat der Abraham gerungen, um die Menschen in Sodom, 1. Mose 18, nachzulesen. Es fordert viel mehr innere Beteiligung, mit den Weinenden zu weinen, als sich mit den Fröhlichen zu freuen. Und jetzt überleg mal kurz, wie viele Menschen in deiner Umgebung leiden Not? Sehen sie dir an, dass sie nicht allein sind in ihrem Schmerz? Kann Jesus ihnen nahe kommen durch dich? Nein, wir schämen uns unserer Tränen nicht. Wir treten mit aller Leidenschaft in den Riss. Wenn wir die Nachrichten sehen über den Krieg in der Ukraine, wenn wir das Elend sehen von Flüchtlingen in den Lagern, wenn wir von Missbrauch hören oder wenn wir vernachlässigten Kindern begegnen in der Nachbarschaft, wir geben ihm Raum. Es sind nicht unsere Tränen, es sind die Tränen des Himmels. Halleluja. Wir wollen still werden zum Gebet. Ich stelle ein paar Fragen. Beweg das mal so, nur du mit deinem Herrn. Hat Jesus Grund, über dich zu weinen? Wegen deiner Haltung, wegen bestimmten Handlungen? Sieht er Stolz, Groll, Bitterkeit? Hat Jesus Grund, über dich zu weinen? Hörst du die Klopfzeichen Gottes an deinem Herzen? Bist du bereit, es zu öffnen? Hast du Erlösung durch Jesus schon angenommen? Warum nicht? Warum nicht heute? Sehen Menschen in deiner Umgebung an dir, dass sie nicht allein sind in ihrem Schmerz? Kann Jesus ihnen nahe kommen durch dich? Was hält dich auf Distanz? Denk drüber nach. Gib dir eine Antwort und gib Gott eine Antwort. Herr, dass du doch den Himmel zerreißen mögest und unsere Herzen aufrütteln und uns zeigen, wie du uns siehst, uns vor Augen halten, deine große Bereitschaft zu vergeben und zu heilen, dass du doch deinen Trost sendest zu denen, die zerschlagen sind, entmutigt, verletzt. Und dass du uns wieder auf die Beine bringst, Herr, dass wir unsere Berufung erkennen und ergreifen und zum Hoffnungszeichen dieser Welt werden. Zum Werkzeug deiner Hilfe. Zum Werkzeug der Rettung und des Heils. Geist Gottes, jetzt beweg du dich und ich bin mir sicher, du tust es und du führst Situationen vor Augen, in denen wir einfach nicht aufmerksam waren, deinem Reden gegenüber. Komm schnell mit Heilung, komm schnell mit Vergebung. Herr, das soll uns nicht aufhalten. Die Dinge sollen uns nicht bremsen, wir richten uns auf nach vorne. Botschafter des Friedens. Botschafter der Freude. Menschen, die den Dienst der Versöhnung aufnehmen, ernst nehmen, ausüben mit aller Leidenschaft. Auch in dieser Gemeinde. Herr, so vieles tut Not, du weißt um die Umstände. Jesus, gebrauch uns hier, so wie wir hier sind. Mach die Welt zu einem besseren Ort und diesen Ort wieder zu einem Ort der Blüte und der Fruchtbarkeit. Für Darmstadt, für unser Land. Halleluja. Und wir vergessen auch die nicht, die um uns herum leben. In der Familie, im erweiterten Familienfreundeskreis, in der Nachbarschaft. Herr, öffne uns die Augen über die Not und dann treibe uns ins Gebet. Treibe uns in den Riss, dass wir uns gebrauchen lassen von dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Darf ich mal fragen, hat Gott zu dir gesprochen? Zeig mir mal das mit deiner Hand. Ja, ein paar wenige. Ist okay. Gott soll diese Erkenntnis und diesen Entschluss in dir versiegeln und festmachen. Es ist auch ein Stück deiner Verantwortung, dass du es nicht nach dem Mittagessen oder heute Abend, wenn du Tatort guckst, irgendwie, dass es wieder verloren geht. Es soll lebendig sein, es soll präsent sein. Nimm das, halt das mal fest, mach dir Notizen, schreib dir es auf und nimm es mit in die nächsten Tage, in deine Gebetszeiten hinein, wenn du mit offenen Augen durch die Stadt gehst, zu deinem Büro oder in der U-Bahn fährst oder im Bus oder durchs Luisenzentrum. Gott gibt dir Anteil an seiner Not und es macht was mit dir. Und er reagiert darauf, er gebraucht dich darin. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Geschwister, schön, dass wir heute Abendmahl zusammen feiern. Ich habe das gesehen da drüben. Ich habe schon gesagt, ich freue mich, dass es richtiges Brot gibt. Wann habe ich Abendmahl gefeiert? Zum letzten Mal mit richtigem Brot ist schon über 2,5 Jahre her. Immer nur diese abgepackten Päckchen da mit der Mini-Oblade. Gut, ist äußerlich, aber es macht ja doch was mit einem, ja. Und ich muss mir das auch vor Augen halten. Es geht um mehr als um ein paar Brotkrümel oder um eine halbe Schnitte und ein bisschen Traubensaft. Es geht ja um diese Gemeinschaft der Herzen, dass wir zueinander kommen, dass wir uns begegnen im Licht Gottes und dass wir uns diesem Licht aussetzen und auch uns einander aussetzen und einander lernen, gnädig anzuschauen. Und dann geht's auch um die freudige Erwartung des wiederkommenden Herrn. Denn das ist es ja, was uns aufrichtet und uns immer wieder neuen Mut gibt. Das Beste liegt noch vor uns. Abendmahl will uns daran erinnern. Amen. Paulus hat geschrieben, denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, als er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und er dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Meistens hören wir da auf. Ich lese noch ein paar Verse weiter. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, der isst und trinkt sich zum Gericht. Aus diesem Grund sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Wenn wir mit uns selber ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Aber selbst wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist das eine Zurechtweisung für uns, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Abendmahl ist ein frohes Geschehen, aber auch ein ernsthaftes Geschehen. Und man muss jetzt nicht eine künstliche Zerknirschtheit aufbauen oder abrufen wollen, aber sich kurz prüfen. Und der Geist Gottes braucht da nicht viel Zeit. Prüf dich, ist da etwas, was ich in Ordnung bringen soll? Habe ich Stress mit Brüdern und Schwestern? Lebe ich uneindeutig vor Gott? Bring sie in Ordnung. Vielleicht kannst du nicht hingehen zu ihm oder zu ihr, aber nimm dir es vor und sag, du, ich rufe da an. Ich entschuldige mich, ich kläre das. Wenn wir das alle beherzigen, dann ist es ein gewaltiges Geschehen. Dann kommen wir tatsächlich zusammen als Leib des Herrn mit seiner ganzen Kraft. Und wir können, und das werden wir gleich machen, wenn wir an den Tisch gehen, und die anderen Helfer, die beiden, dürfen gern da drüben an den Tisch gehen. Wer ist das? Ihr macht das. Annalena und ich sind hier. Ich lade uns ein, das Mahl zu feiern als Erneuerung unserer Verbundenheit mit dem Herrn, unseres Bundes mit ihm. Gott, du kannst mit mir rechnen, ich gehöre ganz dir und ich lasse mich ganz von dir gebrauchen. Auch als Identifikation mit seiner Herzenslast. Und wir feiern es auch als Mahl der Versöhnung, wo es notwendig ist, mit anderen Menschen. Durch sein Blut wird aller Schaden gut. Durch sein Blut kommt Friede. Amen. Jesus, wir segnen Kelch und Brot, dass es diese heilende, heilsame, verbindende Wirkung entfalten kann, heute Morgen unter uns. Wir sind nur wenige. Trotzdem kannst du das Wunder der Neuwerdung, der Ermutigung und des Hoffnungfassens wirken. Tu es, Jesus. Gesegnetes Brot, gesegneter Kelch. Amen. Wir machen es so, wir kommen in zwei Gruppen zusammen. Ja? So, die Hälfte von euch auf die andere Seite, die andere Hälfte hierher zu Annalena und mir. Ihr seid eingeladen zum Tisch des Herrn. Halleluja.
Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, pris, mis et mangé. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen.
Können wir gerade mal als beide Gruppen zusammenkommen hier in der Mitte und uns an der Hand nehmen? Noch ein bisschen weiter.